Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin moin und servus, herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Mein Name ist Christian Bartlau, ich lebe seit 3 Jahren in Österreich und werde in einem Monat wahrscheinlich den 3. Kanzler in dieser Zeit schon erleben. Das ist ja eine Frequenz, die man so aus Deutschland nicht mehr kennt. Es wird deswegen bis zu den Nationalratswahlen hier am 15. Oktober immer mal wieder in kleineren Abständen in Expressfolgen um die aktuelle politische Lage gehen. Zu Beginn heute soll es gehen um den Umfragekaiser Sebastian Kurz, dieser junge, adrette Außenminister Österreichs, der sich nun anschickt, Kanzler zu werden. Und ich rufe dafür an, den Mann, den ich immer anrufe, wenn mir was schleierhaft ist in Österreich. Wir telefonieren also ziemlich oft. Und zwar ist das Florian Gasser, ein Redakteur von der Zeit Österreich. Und ja, den rufe ich jetzt mal an.
Hi, servus.
Moin Flo. Also, du musst mir mal wieder ein paar Sachen erklären. Und zwar dieser Sebastian Kurz, ne? 31 Jahre alt, jünger als wir beide. Was hat der, was wir nicht haben?
Eine ganze Partei, die ihm zu Füßen liegt.
Ganz Österreich liegt ihm zu Füßen. Also gehen wir es mal durch. In den Umfragen sieht es so aus, 33% habe ich zuletzt gelesen, der Stimmen. Damit ist er Umfragekaiser, wie man hier sagt. Liegt so ja 8 bis 10 Prozentpunkte vor der FPÖ und auch ungefähr die 8 Prozentpunkte vor der SPÖ. Was mich so stutzig macht, ist bei ihm, dass er 2 Thesen widerlegt, die ich irgendwie seit Jahren in die deutschen Medien trage, ehrlich gesagt. Und die erste wäre, dass die schwarz-rote Koalition, also SPÖ, Sozialdemokraten und ÖVP, Konservative, ausgedient haben, ne? Also dass die verschissen haben im Prinzip beim österreichischen Wahlvolk. Er ist in der ÖVP, er ist nichts anderes als ein Berufspolitiker, seit 2011 Integrationsstaatsminister, dann seit 2013 Außenminister, ist Teil der Elite, Teil dieser großen Koalition. Wie hat das geschafft, dass er so beliebt ist?
Er hat es wahnsinnig geschickt gemacht, weil es so aussieht, als wäre er nie Teil dieser Koalition gewesen. Also ich vertrete die These, wenn jemand, der keine Ahnung von Österreich und österreichischer Politik hätte, jetzt nach Österreich käme und diesen Wahlkampf sieht, würde er nicht davon ausgehen, dass diese ÖVP bzw. Liste Kurz eine Regierungspartei ist. Also die schafft es sich fast als Oppositionspartei darzustellen, die dieses System aufbrechen will, diesen alten Filz aufbrechen und so weiter. Also alles Dinge, die wir eigentlich vor allem von der FPÖ kannten, also von den Freiheitlichen. Und es hat über die vergangenen Jahre hin wirklich ganz klug gemacht. Also es gibt zum Beispiel von Sebastian Kurz so gut wie keine Fotos, auf denen er mit dem ÖVP-Logo zu sehen ist. Also es gibt natürlich schon welche, aber es sind nicht rasend viele. Er hat sich immer als eigene Marke aufgebaut, etwas abseits von der Österreichischen Volkspartei. Seine großen Unterstützer war die Jugendorganisation, die junge Volkspartei, die JVP, auf die er sich auch jetzt massiv stützt, nach wie vor. Und es kommt ihm jetzt alles zugute. Deshalb auch auf den neuen Wahlplakaten, die zweite Welle der Wahlplakate wurde gerade präsentiert, kommt das ÖVP-Logo nicht vor. Es steht nur Liste Kurz drauf. Aus. Das war's.
Er hat ja auch das muss man vielleicht nochmal erwähnen, er hat ja die ÖVP quasi übernommen, mehr oder weniger, oder die Partei hat sich ihm vor die Füße geschmissen, wie du es dann ausgedrückt hast, und hat sie einfach umbenannt. Also sie heißt ja jetzt eigentlich Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei, und wird aber unter dem ÖVP-Kürzel antreten oder auftauchen auf dem Wahlzettel aus wahltaktischen Gründen, weil dann ist sie weiter oben, glaube ich, so war die Begründung. Und er hat die Farbe geändert. Es ist jetzt so ein Türkis. Du hast ja die Wahlplakate angesprochen. Also man sieht tatsächlich immer diesen türkisen Hintergrund. Früher war ÖVP natürlich schwarz. Mhm. Wie schafft man das eigentlich, so eine traditionelle Volkspartei, irgendwie wie die SPÖ ja auch über Jahrzehnte verwurzelt in dieser politischen Landschaft, auch in den Ländern, total stark und dominant, sich so zu eigen zu machen?
Also die Frage ist, wie nachhaltig das ist oder sein wird. Er ist jetzt angetreten in der Partei und hat gesagt, wenn ihr wollt, dass wir nicht untergehen und dass wir den Bundeskanzler vielleicht zurückerobern, dann lasst mich das jetzt machen. ich bin eure einzige Chance. Das war ein bisschen ähnlich, wie Christian Kern im vergangenen Jahr innerhalb der Sozialdemokratie es auch gemacht hat. Er hat auch gesagt, ich bin eure letzte Chance, also jetzt nicht aufmucken, bitte. Das galt vor allem den Gewerkschaften. Sebastian Kurz hat das auch gemacht, vor allem gegenüber den Landesparteien und den Teilorganisationen. Der Deal scheint zu halten, noch. Nur, Sebastian Kurz muss gewinnen. Wenn er nicht gewinnt, dann ist der Deal vorbei. Denn in vielen Bundesländern sind nächstes Jahr Landtagswahlen. Die können dann nichts anfangen mit einem, der die Wahl nicht gewonnen hat, obwohl alles danach aussieht. Wenn er gewinnt, dann wird es interessant, wie es innerhalb dieser Partei weitergeht, ob sich das noch mehr auf diese Person zuspitzt, ob es eine wirkliche Ein-Mann-Partei wird oder ob die Landesorganisationen stark werden, ob es eine Art Arbeitsteilung geben wird. Das weiß man alles noch nicht.
So, und die zweite These, also das war sozusagen die erste These, die er widerlegt hat von mir, also die GroKo und alle, die damit zu tun haben, haben ausgedient. Du hast gesagt, er hat sich ja als Opposition geriert und ist damit durchgekommen. Zweite These, die ich versucht habe, als Journalist immer reinzubringen in die deutschen Medien, ist die Schmied-Schmiedel-These. Also übersetzt gesagt, die Österreicher wollen immer das Original. Und wenn die Parteien, die etablierten Parteien, die Themen der FPÖ übernehmen, hauptsächlich Migration, Flüchtlinge und so weiter, dann werden die Leute trotzdem eher FPÖ wählen. Jetzt ist Folgendes passiert. Dieser Sebastian Kurz stellt sich ja hin als so sehr, als Hardliner sozusagen in der Flüchtlingspolitik und in der Migrationspolitik, die Westbalkanroute dicht gemacht, will hier in Österreich ja eigentlich Austrians first sozusagen, will Ausländer schlechter stellen als Inländer. Und damit hat er das gemacht, was alle nicht für möglich gehalten haben, nämlich der FPÖ das Wasser abgegraben. Jetzt steht die FPÖ auf einmal bei den Werten, bei denen die ÖVP vorher stand und andersrum. Was ist mit dieser These vom Schmied-Schmiedel passiert?
Naja, also was du jetzt sagst, sind ja Umfragen. Und diese Umfragen haben, das sagt man oft nicht dazu, Schwankungsbreiten. Also so ganz würde ich, ich habe jetzt gerade eine Umfrage von mir vom 15. September, Research Affairs, 600 Befragte, ist jetzt nicht die beste Umfrage aller Zeiten, aber zum Beispiel da wäre in der Schwankungsbreite es drinnen, dass ÖVP und FPÖ nur einen Prozentpunkt auseinander liegen. So, also dass FPÖ bis zu 28% hat. Es wären 8% mehr, 8 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl. Die Schmied-Schmiedel-These, ja, die galt ja vor allem für die Sozialdemokratie. Also zu sagen, dass die Sozialdemokratie hergeht und eben wir schließen die Grenzen, wir machen irgendwelche Gemeinheiten gegenüber Ausländern, Asylwerbern und so weiter. Und dass die Leute das nicht glauben. Also dass dieser Abfluss von der Sozialdemokratie zu den Freiheitlichen dadurch nicht gestoppt werden kann. Jetzt kommt aber jemand wie Sebastian Kurz, der mehr oder weniger glaubhaft sagen kann, ich sage das ja schon seit vielen Jahren, gerade wenn es um die Westbalkanroute und die Mittelmeerroute geht, sagt dann natürlich nicht dazu, dass er in Positionen wäre, um gewisse Dinge, also in einer Regierung gewesen wäre, um gewisse Dinge zu ändern. Schaut gut aus, sagt es nicht ganz so extrem wie die Freiheitliche Partei. Inhaltlich ist es natürlich fast deckungsgleich und das kommt offenbar gut an. Wie sehr die These widerlegt ist, sehen wir tatsächlich erst einmal an. Wie gesagt, das sind alles Umfragen mit großen Schwankungsbreiten.
Aber trotzdem muss man ja sagen, dass Sebastian Kurz, seitdem er die Partei übernommen hat, im Mai, wenn ich mich nicht recht entsinne, den Trend zumindest gedreht hat, die Stimmung, es sind ja also diese Umfragen sind ja Stimmungsbilder, das Stimmungsbild aktuell so aussieht, als wenn er gewinnen kann. Was denkst du, also ich habe eingangs gefragt, was hat er, was wir nicht haben, aber was denkst du, mögen denn die Österreicher an ihm oder zumindest die, die zu ihm tendieren?
Dieses Versprechen davon, etwas Neues zu bringen, diesen alten Filz, wenn man so möchte, aufzulösen, das kommt, glaube ich, schon gut an. Und auch diese, was er immer sagt, ich spreche die Wahrheiten aus, auch wenn sie unpopulär sind, was natürlich Unsinn ist, weil das, was er sagt, ist sehr populär. Diese Melange mit einem jungen Gesicht, mit einem Fashion-Gesicht, mit einem rhetorisch versierten Menschen, also das ist diese ganze Melange, die da einfach extrem gut ankommt, plus eben nicht so radikal in der Rhetorik wie die Freiheitliche Partei.
So, du hast schon gesagt, du glaubst erst alles, wenn wir am 15. Oktober die Ergebnisse haben.
Ja.
Was kann denn die SPÖ noch machen? Die stellt noch den Kanzler, Christian Kern. Was kann die SPÖ noch tun, um das Kanzleramt zu behalten? Haben die überhaupt noch irgendeine Chance zu gewinnen?
Ja, schwierig. Vor allem nach dieser Ansage, auf dem zweiten Platz gehe ich in Opposition von Christian Kern. Weil eine rot-blaue Koalition zum Beispiel ginge sich schon aus, eventuell mit dem zweiten Platz der Sozialdemokratie.
Das wäre eine, musst du mal kurz erklären, rot-blau wäre also eine Koalition mit der FPÖ, mit den Rechten.
Genau,
ne?
Mit den Freiheitlichen, genau. Aber nach dieser Ansage wird es natürlich schwierig. Was sie noch tun kann, ich weiß es tatsächlich nicht. Sie werden sich wohl noch ein paar Sachen überlegt haben. Sie werden versuchen, noch mehr als bisher diesen Kanzlerbonus zu nützen, also diesen Kern als den Bundeskanzler darzustellen, als den Mann, der die Fäden in der Hand hält, der im Kanzleramt sitzt, der der Regierung vorstellt. Es sind so Kleinigkeiten, die oft passieren. Also Christian Kern trägt seit einigen Monaten eine Lesebrille. Zufälligerweise immer dann, wenn er neben Sebastian Kurz sitzt. Und die Botschaft ist natürlich klar, irgendwie Staatsmann gegen Jungspund.
Aber was hat er denn inhaltlich anzubieten? Also die Claims sozusagen sind bei Sebastian Kurz Zeit für Neues, glaube ich, oder korrigiere mich, genau, Zeit für Neues. Und bei der SPÖ ein recht origineller Slogan, wie ich finde, hol dir, was dir zusteht. Also da geht es ja schon so ein bisschen um soziale Gerechtigkeit und so weiter. Was sind denn so die Inhalte, mit denen man eventuell als SPÖ noch diesen Kurz kriegen kann? Weil Inhalte hat Kurz ja zum Beispiel noch nicht so groß präsentiert.
Ja, zwei Drittel seines Wahlprogramms hat er jetzt präsentiert. Ein Drittel kommt nächste Woche. Das ist ja auch das Schlaue, also wie ich finde, wirklich Intelligente an dieser Inszenierung, auch das Wahlprogramm zurückzuhalten, in Tranchen zu präsentieren, diese Events zu kreieren etc.
Ja, aber sag doch mal ganz kurz, inhaltlich, ja. Wofür steht Kurz, wofür steht Kern?
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also Sebastian Kurz steht vor allem für eine restriktive Politik in der Flüchtlingsfrage. Er steht für, wenn man so möchte, für einen Pro-Wirtschafts-, Pro-Unternehmerkurs, wobei was auch immer das heißen kann. Und für was die Sozialdemokratie steht, ist tatsächlich schwierig. Also es gibt diesen Plan A von Christian Kern. Der wurde im Jänner präsentiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war schon ein recht umfangreiches Programm, inklusive Erbschaftssteuer etc. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in diesem Wahlkampf gar nicht mehr so sehr um Inhalte geht. Also es geht um Inszenierungen, es geht um, wenn man sich die Berichterstattung der vergangenen Wochen anschaut, um völlig abstruse Dinge wie um die Frage, ob jetzt um das Regierungsviertel in Wien eine hüfthohe Mauer zur Terrorabwehr gebaut wird oder nicht, um irgendwelche Berater der Sozialdemokratie. Also mir kommt vor, Inhalte sind wirklich out.
Und wenn Inhalte out sind, dann gewinnt Kurz deswegen, weil er eben frisches Gesicht hat, neues, schönes Türkis. Ich finde es übrigens gar nicht so schön, aber auf der Ebene hat die SPÖ ja wenig Chancen, oder, ehrlich gesagt?
Naja, sie war schon auch sehr ungeschickt in vielen Bereichen, muss man schon auch dazu sagen. Und die Leute um Sebastian Kurz herum, die wissen einfach wirklich, was sie machen. Und sie haben es geschafft, aufzutreten als die Jungen, die Neuen, die Frischen, die alles verändern werden. Und sagen natürlich nie dazu, dass sie eigentlich die Partei sind, die seit 31 Jahren durchgehend in der Regierung sitzt. Das bekommen sie gut hin und das scheint zu funktionieren, ja.
Also warten wir ab bis 15. Oktober, was die jungen Wilden, wenn sie dann ins Kanzleramt kommen, überhaupt mit der Republik so vorhaben und wo sie sie hinführen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Und wir hören uns.
Jo.
So, das war der versprochene kurze Blick auf die politische Lage in Österreich. Von diesen Expressfolgen wird es hoffentlich ein paar mehr geben, noch bis zum 15. Oktober. Folgt doch einfach @dövcast, also deutsch-österreichische Freundschaft, auf Twitter oder bei Facebook. Folgt auch Florian Gasser auf Twitter, der schreibt für die Zeit Österreich und manchmal auch für Zeit Online ein paar spannende Sachen. Ich werde auch nochmal meinen Artikel zu Sebastian Kurz bei Zeit Online letztens verlinken. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach bei Facebook oder bei Twitter an mich herantragen. Und ansonsten bis bald. Servus.